Herzlich willkommen zum Gesundheitszone-Podcast mit den Kinderärztinnen Katrin und Jessica. Wir sprechen circa einmal pro Monat über die Herausforderungen des Gesundheitswesens und was das für unseren Beruf bedeutet. Heute ist der Kinderarzt Michael Scheel bei uns zu Gast. Er ist der Leiter und zugleich auch Gründer eines kinderärztlichen MVZs in Cuxhaven. Mit ihm besprechen wir unter anderem seinen beruflichen Werdegang von der Einzelpraxis bis zur Gründung des MVZs. Dabei berichtet Michael über die nötigen formalen als auch die personellen Voraussetzungen, die dafür gebraucht werden und inwieweit sich sein Arbeitsalltag in den Jahren vom Kinderarzt hin zum Unternehmer verändert hat. Besonders spannend und inspirierend dabei fand ich, wie offen und leidenschaftlich Michael von seinem Job erzählt und wie wichtig ein gewisses Unternehmertum ist, um auch als Kinderarzt in Zukunft bestehen zu können. Ich hoffe, dass wir mit diesem Podcast sowohl für Ärzte als auch für andere Interessierte, Patienten und Eltern neue Informationen und Einblicke in diesen Beruf erläutert haben. Viel Spaß beim Podcast.
Herzlich willkommen mal wieder zu unserem Gesundheitszone-Podcast. Wir haben heute mal wieder einen Gast, und zwar ist das Michael Scheel. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist. Du bist auch Kinderarzt, so wie Katrin und ich, und hast, wie wir erfahren haben, in Cuxhaven, ich glaube, das ist richtig, ein MVZ. Du bist quasi aus einer Einzelpraxis gekommen und hast das jetzt gegründet. Herzlich willkommen und erzähl doch mal ganz kurz was zu deiner Person. Ja, seit wann du Kinderarzt bist, wo du vielleicht kurz deine Ausbildung gemacht hast und wie es dann weiterging.
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Ich bin Michael Scheel, bin 46 Jahre alt und Kinderarzt hier an der schönen Nordseeküste zwischen Bremerhaven und Cuxhaven im mittlerweile Ort Nordholz. Angefangen als niedergelassener Arzt habe ich 2014 in Bremen. Und zwar kurz nach meiner Facharztausbildung, die ich in Fulda in Hessen fertig gemacht habe. Studiert habe ich in Frankfurt. Dann habe ich ein Jahr lang in Höchst gearbeitet und bin dann nach Fulda in die Klinik gegangen und habe da meinen Facharzt gemacht. Wusste aber schon immer, dass ich nicht in der Klinik arbeiten will. Habe eigentlich eine große Gemeinschaftspraxis gesucht, irgendwo an der Nordseeküste. Ich habe mit meiner Frau gesprochen und habe gesagt, ja, wenn wir schon unseren Lebensmittelpunkt mal verlagern können, dann klingt Haus am Meer doch gar nicht schlecht. Und dann haben wir gesucht, ne, Nord- oder Ostsee war uns eigentlich egal. Aber halt eine große Gemeinschaftspraxis war so der Plan. Und dann hat sich meine Vorgängerin bei mir gemeldet und hat gesagt, passt so gar nicht, aber ich habe eine kleine Landarztpraxis, würde dir die schenken, willst du die haben? Ich will aufhören. Und dann habe ich mir das kurz überlegt, weil sie hat am Samstagabend geschrieben und am Montag musste ich meinem Chef kündigen, damit ich rauskomme aus meinem Vertrag. Und dann haben wir eiskalt einfach gekündigt. Haben gesagt, das Risiko geben wir ein. Ich wusste nichts, ich kannte da oben niemanden, ich wusste ihre Zahlen nicht. Ich habe einfach gesagt, wir machen das jetzt. Dann bin ich danach da hochgefahren. Beste Entscheidung meines Lebens. Die Praxis war 124 Quadratmeter im ersten Stock. Da lief schon ganz okay. Dann kam aber Corona, das haben wir auch ganz gut gemanagt. Wir waren neben den Impfzentren der größte, der Impfstützpunkt hier überhaupt. Wir haben fast 7000 Mitbürgerinnen und Mitbürger hier in der Region geimpft gegen Corona. Das heißt, die Zeit habe ich auch ganz gut überstanden. Und dann kam die Einsicht, dass hier im Land so ziemlich alles an kinderärztlicher Versorgung demnächst wegbrechen wird. Also es waren insgesamt drei bis vier Versorgungsaufträge waren schon frei und es wären nochmal fünf dazugekommen. Und auch im Nachbarland Bremerhaven sind drei bis fünf weggebrochen. Und dann habe ich mir halt überlegt, die nächsten 20 Jahre 40 Leuten am Tag zu sagen, wir können sie nicht versorgen, war jetzt nicht so meine Vorstellung von nicht weitermachen. Und dann haben wir uns überlegt, größer zu werden. Und dann haben wir hier das regionale Versorgungszentrum in Nordholz gefunden als Vermieter. Eigentlich wollten wir einen alten Supermarkt, der riesengroß war. Das wäre ein Betonbunker gewesen, wo ich keine Fenster gehabt hätte. Und das war jetzt auch nicht so meine Vorstellung. Ja, und dann haben wir das RVZ gefunden und haben uns jetzt hier eingemietet, das so umgebaut, wie wir das nach unseren Vorstellungen haben wollten. Also wir haben Wünsch dir was gemacht und er hat uns, also nicht der Vermieter, sondern der Besitzer des Gebäudes hat quasi eins zu eins unser Wünsch dir was umgesetzt. Mhm. Und seit 2023 sind wir jetzt Mehrbehandlerpraxis unter meiner Leitung gewesen und jetzt dadurch, dass ich nur drei Ärzte anstellen darf und jetzt dann im Verlauf weiter wachsen möchte, mussten wir firmieren zum MVZ und das sind wir seit 30.01. diesen Jahres.
Und genau, hast du noch eine Zusatzqualifikation? Nochmal ganz kurz.
Nee, ich bin Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin und leidenschaftlicher Unternehmer, aber das ist keine, das ist keine ärztliche Zusatzqualifikation. Okay.
Ja. Und das MVZ zu gründen, also das wäre auch eine Frage, was benötigt es dafür? Also wann darf man sich MVZ nennen und darf man einfach ein MVZ gründen? Muss es da irgendwie bestimmte Voraussetzungen geben? Muss man es irgendwie beantragen? Muss man es auf jeden Fall in Deutschland? Aber genau, was musstest du dafür erfüllen?
Boah, du musst halt Arzt sein, ne? Und du musst einen Antrag beim Zulassungsausschuss stellen und du musst mindestens 2 halbe Sitze haben, damit du ein MVZ werden kannst, weil es müssen 2 sein. Da reichen 2 halbe und dann kannst du den Antrag stellen und wenn der Zulassungsausschuss das befürwortet, dann bist du erstmal MVZ.
Und was macht ein MVZ besser, als wenn man jetzt einfach nur 2 halbe Sitze hat? Also ist es lukrativer? Also was für Vorteile bringt das so mit sich?
Ich kenne MVZ. 2 halbe Sitze, dann gar kein. Also du brauchst, wenn du mehr als 3 angestellte Ärzte haben willst, okay, dann ist es nur mit Sondergenehmigung möglich, das als Einzelarzt weiterzuhaben oder Ärztin. Wenn du jetzt einen 4. haben willst, kannst du Glück haben, dass der Zulassungsausschuss aus besonderen Begründungen dir das noch genehmigt. Aber eigentlich geht das nicht. Und wenn man MVZ ist, kannst du so viele haben, wie du möchtest. Und das war
so
der
viele Grund, wie du. Da gibt es dann keine Begrenzung, weil, also ich kenne es so, dass man ja zum Beispiel auf einen halben Sitz jemanden anstellen kann, sozusagen. Ja. So haben wir das gemacht. Genau.
Ja. Ich habe halt jetzt 3 KV, also ich habe 3 KV-Sitze, also meinen und 2 weitere. 3 sind noch frei, also ich könnte die 3 jetzt auch noch nehmen, wenn ich Ärzte hätte, dann hätte ich 5 und meinen. Also das ist unbegrenzt.
Also du brauchst schon diesen Sitz dafür.
Du kannst natürlich einen Sitz splitten, dann hast du 2 halbe. Mhm. Und dann kannst du 2 halbe anstellen, aber du kannst auch 10 ganze nehmen, wenn welche da sind natürlich.
Und der Bedarf ist anscheinend da und die Sitze gibt es auch, weil ihr da so ein bisschen quasi auf dem Land seid.
Genau, schlechteste Ärzteversorgung in Niedersachsen ist bei uns in der Region. Also ich habe 3 KV-Sitze frei jetzt in Niedersachsen und in Bremerhaven ist, glaube ich, auch aktuell, das ist ja quasi, wir sind ja um Bremerhaven rum und grenzen da dran. Und ich glaube, auch Bremerhaven hat aktuell 2 bis 3 unbesetzte Kinderarztsitze.
Okay, und wenn ihr jetzt so sagt, eben die Kinderarztsitze, genau, ihr seid jetzt zu dritt oder ihr seid zu viert?
Ich habe 3 angestellte Fachärzte und 1 Weiterbildungsassistentin, okay, die ist jetzt im August fertig.
Und wie viele Patienten habt ihr dann im Quartal, entweder pro Arzt oder insgesamt? Ich weiß nicht, wie man das aufdröseln kann.
Ja, das ist ja ein bisschen, wir sind ja am Skalieren. Also wir wachsen sehr, sehr schnell. Wir sind personaltechnisch stellen wir jeden Monat neue Leute ein. Dadurch, dass die Weiterbildungsassistentin und mein Kardiologe haben im August angefangen, dann war aber mein 2. Facharzt auch immer noch in Elternzeit. Das heißt, wir sind noch gar nicht in der Vollzahl, die wir eigentlich fahren können. Ich kalkuliere mit entspannten 1.100 Scheinen pro Facharzt. Und der Kardiologe hat dann auch mal 200 bis 300 kardiologische Fälle zusätzlich. Das ist so die Kalkulation. Die Weiterbildungsassistentin habe ich, glaube ich, mit 600 Scheine irgendwie so kalkuliert. Und mich habe ich so ein bisschen rausgenommen. Ich habe jetzt aktuell in meiner Bankkalkulation für den Kredit, glaube ich, bei mir mit 400 Scheinen gerechnet, weil ich momentan nur im Hintergrund bin. Aber das kann ich natürlich jederzeit wieder ändern. Also wenn ich in meiner Hochzeit, wo ich alleine war, wo ich die Praxis gerade aufgemacht habe und noch keinen Arzt gehabt habe, die Geschichte kann ich euch ja nachher noch erzählen, da habe ich ja hier 600 Quadratmeter gehabt und war alleine. Das ist halt, aber da habe ich 1.800, ich glaube 65 Scheine war, oder 1.800 Scheine war, glaube ich, mein Maximum, was ich alleine gemacht habe.
Ja. Und sag mal, die Ärzte, die du jetzt angestellt hast, ja, das funktioniert dann im Prinzip genauso, wie wenn ich jetzt einen Arzt auf einen halben Sitz anstelle ohne MVZ. Die haben dann ihre Arztnummer und rechnen einfach über die KV ab.
Über mich. Also ich rechne mit der KV ab.
Ach, du rechnest mit der KV ab.
Ich bin der Chef, mir gehört das alles und die kriegen ihren festen Gehalt und ich krieg die Ziffern.
Aha. Okay. Spannend. Und
kontrollierst du die irgendwie?
Mich jetzt mal persönlich interessieren. Also, was heißt Kontrolle? Also ich sehe halt, was die abrechnen und wir reden halt schon darüber, weil die kommen ja alle aus dem Krankenhaus und haben von dem ganzen Ambulanzsystem keine Ahnung. Das heißt, ich habe denen das schon erklärt. Aber eigentlich ist es so, dass jeder Arzt bei mir eigentlich völlig frei ist. Ich versuche da keine Vorgaben zu machen. Ich muss die natürlich schon ein bisschen auf die Wirtschaftlichkeit hinweisen. Also mein erster Arzt ist ja neben Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin, hat eine Zusatzweiterbildung in Allergologie, ist ein sehr, sehr guter Allergologe. Dann aber auch Asthma-Trainer, Neurodermitis-Trainer, das sind so alles Felder, die ich auch als Hobbys für mich ausgearbeitet habe. Und denke, mit Abstand sind wir hier im Norden mit Sicherheit, gehören wir zu mit den besten allergologischen Praxen im kinderärztlichen Segment, also jetzt ohne irgendwie andere abzuwerten. Aber wir machen auf sehr, sehr hohem Niveau Allergologie, wo auch nicht viele den Aufwand betreiben, den wir betreiben. Und er würde halt gerne mit jedem Asthma-Kind 30 Minuten reden und mit jedem Neurodermitis-Kind 30 Minuten. Das geht halt im KV-System nicht. Und da müssen wir jetzt gerade so einen Weg finden, der sich wirtschaftlich abbildet. Er kennt das halt aus dem Krankenhaus in Reha-Kliniken, wo er halt 8 Stunden Zeit hatte. Die hat er jetzt nicht. Und dann, wir haben halt den Vorteil, wir können uns die Kinder halt wieder einbestellen. Und meistens reicht der Crashkurs 10 Minuten, so cremt man bei Neurodermitis. Und wir sehen uns in 2 Wochen, wenn die Haut dann wieder aussieht wie top. Und dann brauchen die Eltern meistens gar nicht mehr so viel. Und den Rest kriegen die halt über Infozettel. Meine Webseite ist ein riesen Repertoire an Infos für Eltern. Wir haben aus der Schweiz gibt es Kinderärzte, die Elterninformationen gegen ein kleines Entgelt zum Ausdrucken zur Verfügung stellen für fast alle Krankheiten, die man so im ambulanten Segment braucht. Das nutze ich seit 10 Jahren sehr, sehr intensiv, dass wir allen Eltern was mitgeben zu jedem Erkrankung, Hand, Mund, Fuß, Pseudogruppe, also gibt, da kriegen die alle Zettel mit, eben auch für Neurodermitis.
Ich habe gerade eben auch deine Website einmal angeguckt, die einfach ja schon mal mega cool aussieht. Also wenn man so ein Kind ist oder auch Eltern, dann denkt man, ja, da gehe ich hin. Das ist super, sieht alles irgendwie einladend aus. Und also ja, fand ich wirklich richtig cool. Und dann habe ich auch einmal geschaut, eben Online-Terminbuchungen. Dann bin ich darauf gegangen, genau, um mal mir so ein Bild zu machen, wie du das machst. Und fand ich auch gut, also mit den Vorsorgen, die man buchen kann, eben auch Hyposensibilisierung, also aber alles so sehr klar definierte Termine, ist mir aufgefallen. Und da sieht man auch gleich den Zeitslot, der auch nicht, der eher kurz ist, sage ich mal, also aber auch ausreichend und aber auch wirtschaftlich dadurch gut, denke ich. Und was ich besonders interessant fand, war diese Online-Terminvergabe, wenn man die so freischaltet für Akutpatienten, sprich welche, die in den nächsten 24 Stunden Termin brauchen mit Infekt. Die werden ja gebucht wie nichts Gutes. Und bei dir habe ich jetzt halt gesehen, für morgen sind einfach nur 2 oder 3 freigeschaltet. Und da steht dann spätere Termine im Verlauf. Und das fand ich total geschickt. Also ihr schaltet die dann wahrscheinlich einfach nur frei, wenn es die noch gibt? Oder wie macht ihr das? Oder gar nicht?
Es sind alle Termine frei. Die werden 24 Stunden vorher gehen die frei und dann sind die halt weg.
Ah, okay.
Weil die da waren, waren die Rest, die noch da sind. Wir haben 64 Termine am Tag und die sind halt weg.
Wie viel habt ihr am Tag? Entschuldigung, habe ich nicht.
Also müsste ich jetzt ausrechnen. Es hängt immer davon ab, wie viele Ärzte freigeschaltet sind. Also wenn wir zu dritt arbeiten, haben wir, glaube ich, so im Schnitt 64 Akuttermine.
Okay, und ist es nicht so, dass man sich denkt, okay, die Akuttermine sind dann einfach online alle ausgebucht und dann rufen aber die richtig Kranken vielleicht nochmal so 20 obendrauf an. Und man ärgert sich vielleicht so ein bisschen, dass man sie online alle freigeschaltet hat für Dinge, die man nicht so gut wo man vielleicht doch eine Beratung gereicht hätte. Gibt es das bei euch oder klappt das irgendwie gut?
Wir sind ja aktuell gar nicht telefonisch erreichbar. Okay. Ich bin seit einem halben Jahr ohne Telefon. Das ist zwar kein Dauerzustand, ist auch nicht so geplant, ist aber jetzt gerade erstmal der Personalsituation geschuldet gewesen. Wir machen das über die Praxis-App. Da haben wir einen Rückstand, weil, was heißt ein Rückstand? Jetzt momentan ist die Hälfte meines Personals gerade krank. Das heißt, wir sind wieder im Notbetrieb. Wir versuchen schon tagesaktuell die Praxis-App zu bearbeiten, dass wir alle Anfragen dann machen. Aber im Zweifelsfall stehen die halt ohne Termin bei uns in der Praxis und dann von Wegschicken bis hin zu behandeln. Wir gehen jetzt immer mehr weg vom Wegschicken hin zu, wir nehmen sie doch, weil mein Kardiologe, der ist ein Arbeitstier, ich sage mal Maschine, der schickt keinen weg, der sagt, den mache ich halt noch. Ne? Und dann ist er super effizient und arbeitet, rennt von Zimmer zu Zimmer und wenn der dann mal 3 Minuten Leerlauf hat, dann schlägt ihm das auf die Laune, weil er nicht arbeiten kann. Aber am Ende soll es natürlich so sein. Wir haben hier eine Mangelversorgung. Ne? Wir haben 6 freie Sitze und alle anderen Kinderärzte sind voll. Wir sind ein Großbetrieb mit Strahlkraft, das heißt, die kommen auch alle zu uns. Und wir versuchen halt, den Mangel irgendwie zu verwalten, aber deswegen will ich ja auch hochskalieren. Das heißt, ich brauche noch mindestens, also ich hätte gerne noch 2 Fachärzte oder Ärztinnen und einen Weiterbildungsassistenten, dass wir zwei Weiterbildungsassistenten haben und zwei Fachärzte, dann können wir auch Telemedizin besser anbieten. Das ist nämlich auch nochmal ein Segment, weil wir ja ein Flächenland sind mit großen Fahrwegen bis zu einer Stunde zu uns. Und da kann man natürlich auch vieles noch telemedizinisch dann abdecken. Die Papierkriege werden auch immer mehr, die Berge, die die Ärzte abarbeiten müssen. Und ich denke, die Gesamtpraxis ist so ausgelegt, dass wir effizient unten mit 3 bis 4 Ärzten arbeiten können, plus einem Büro als Weiterbildungsassistent.
Und sag mal, kannst du noch mal ganz kurz ein bisschen skizzieren, was dich denn dann jetzt eigentlich auch wirtschaftlich gesehen dazu geführt hat, zu sagen, gut, ich habe jetzt diese Einzelpraxis übernommen, aber das reicht mir jetzt nicht aus oder es ist für mich für die Zukunft nicht gut und ich erweitere das jetzt? Also was waren da so deine Hauptgründe?
Also erstmal der Hauptgrund, warum ich das überhaupt gemacht habe, war ja dieser Mangel an, ne, also das war ja das Hauptproblem, was wir hier in der Region hatten und wir wären alle nicht glücklich geworden, wenn wir jetzt 40 Kinder am Tag hätten wegschicken müssen. Das haben wir ja lange Zeit hier machen müssen und dann steht man davor und jedes einzelne Kind hat seine Berechtigung. Das 4-Jährige mit 5 Tagen Fieber und Husten, das darf eigentlich nicht weggeschickt werden, muss ich aber, weil ich kann ja nicht ein Bett bei mir in der Praxis aufstellen und meiner Familie sagen, ich bin die nächsten 3 Jahre nicht da. Ne? Das hätte nicht funktioniert. Meine MFAs wären damit nicht glücklich geworden. Ich wäre damit nicht glücklich geworden. Das heißt, die Region kriegt das nicht hin. Die kriegen ja nicht mal Ärzte ins Krankenhaus. Die sind fast alles nicht deutschsprachige Kolleginnen und Kollegen. Wir sind halt keine Region, wo jeder so sagt, oh Mensch, ne, wie München, Speckgürtel oder so, wo alle sagen, okay, wenn ich es mir leisten kann, will ich dahin. Ich sage immer so ein bisschen spaßhaft, in meinem Ort, wo ich wohne, ist die Infrastruktur eine Bushaltestelle, wo zweimal am Tag ein Bus fährt und zwar zur Schule. Und wir haben jetzt einen Dorfladen. Der ist ganz nett. Ansonsten ist da nichts. Dann fährt man zum nächsten Einkaufsladen schon 20 bis 30 Minuten. Aber ich habe ein Haus, wenn ich das nach München stelle, wäre ich im mindestens 7- bis 8-stelligen Millionenbereich. Und das habe ich für, darf ich gar nicht sagen, fast, weiß ich nicht, ja, viel weniger gekauft. Ich habe 2000 Quadratmeter Grundstück da dran und für eine Familie mit 3 Hunden perfekt. Ne? Also.
Ja, das klingt auf jeden Fall sehr gut. Und nochmal zu deinem Unternehmertum. Ja. Du sagst ja, das ist so deine, Weiterbildung, wie auch immer. Und das fand ich in dem anderen Podcast auch sehr interessant, dass du sagst, man kann halt auch jetzt, wenn man wirklich einen Sitz hat, kann man nicht sagen, man muss so und so viel verdienen als Kinderarzt, sondern man muss eben auch sehen, was man da alles finanziert. Ne? Die Miete, das Gebäude, das Personal. Und da denke ich, da sind ja ganz viele, die das jetzt so angehen. Also ich bin angestellt. Mein Mann hat immer gesagt, mach es nicht, übernehme keinen Sitz. Also so im großen Ziel wie du wahrscheinlich schon, aber sonst nicht. Es lohnt sich nicht. Und das ist ja bei vielen, ja doch, okay, das ist bei vielen, aber ja bei uns, wo ich sage mal, ich habe viele Kolleginnen, Freundinnen, ja, und die haben es natürlich nicht so aufgezogen wie du. Bei uns ginge das, glaube ich, auch gar nicht, weil es an sich gibt es genügend Kinderärzte, würde ich mal behaupten, in Kiel. Das Problem ist so ein bisschen auch die Abrechnung und wie man es abbildet. Genau, also habt ihr auch noch zusätzlich viele Igel-Leistungen im Angebot? Also, weiß ich nicht, Gespräche, die ihr anbietet, zusätzlich wie eine Ernährungsberatung. Igelt ihr sowas? Also, bietet ihr sowas an, quasi als Termin zu buchen und es wird dann bezahlt oder braucht ihr das gar nicht, weil ihr das über die Masse, sage ich jetzt mal so, macht?
Also ich habe ja schon mal, ist jetzt ein paar Monate her, für die Ärztezeitung einen Podcast gemacht und gesagt, die Einzelpraxis sichern Auslaufmodell, vorausgesetzt die Politik macht so weiter wie bisher. Und da muss ich euch recht geben, wenn man sagt, ich mache eine Einzelpraxis, habe da so 3-4 Räume in einem Wohnhaus oder in einem kleinen Büro gemietet, habe meine 2 bis 3 MFA, dann könnt ihr bis 2035 zumachen oder ihr seid Ende 50, Anfang 60 und macht das noch nebenher als Hobby, aber seid nicht auf das Geld angewiesen, weil es wird lukrativer sein, sich anzustellen als Oberarzt dann oder Oberärztin, dann hat man genauso viel, wenn nicht mehr, ohne irgendwelche unternehmerischen Risiken. Aber man kann als Kinderarzt im niedergelassenen Bereich Gelder verdienen, wo ich glaube, die meisten nicht mal wissen, dass sowas möglich ist. Und wir müssen mal so ein bisschen gucken. Es kommt halt immer darauf an, welche Motivation die einzelnen Leute haben, die sowas machen. Wenn man nur Arzt sein will und Kinder behandeln und einem die ganze Bürokram sowieso auf den Keks geht, dann muss man in eine Anstellung gehen. Dann lohnt sich das Ganze nicht. Wenn man so das Unternehmertum als Hobby entdeckt oder als Passion wie ich, dann eröffnen sich einem da Welten, die sind, also man wächst mit, wenn man wächst im Geiste mit dem, wie man selber wächst, also das, was ich heute verdiene oder was ich damals schon verdient habe, ich glaube, da haben die wenigsten Vorstellungen von, was da möglich ist. Ich habe damals mit meinem zahnärztlichen, ich habe einen guten Freund, der Zahnarzt ist mit einem großen MVZ, und als ich ihm gesagt habe, ja, Kinderärzte können ja nicht so viel verdienen wie Zahnärzte, da hat er gelacht und gesagt, das ist ein reines Mindset-Problem, was du da hast. Und ich habe schon mit meiner Einzelpraxis mehr verdient als 90% aller niedergelassenen Zahnärzte. Und das ist ja wirklich nur ein Berufsbezweig, der nicht so schlecht verdient. Also man kann auch mit Einzelpraxen gut verdienen. Es muss nicht nur über IGEL-Leistung sein. Na klar, ne? Wir haben IGEL-Leistung, Sehscreening machen wir. Wir haben Vexero hatte ich lange Zeit nicht so auf dem Schirm gehabt. Das ist jetzt für mich ein herber Rückschlag, wenn das Kassenleistung wird. Das sind so ungefähr 100.000 Euro im Jahr, die ich abschreiben kann, die nicht mehr kommen, weil wir kommen so auf 3.000 Vexero-Impfungen im Jahr. Wir sind mit die größten Abnehmer von Vexero der Bergapotheke. Wir igeln CRP-Schnellteste, wir haben Abstriche. Okay. Bitte?
Wie igeln ein CRP-Schnelltest? Wie macht ihr das? Wie bietet ihr das an?
Entweder Blutabnehmen oder als Schnelltest-Serviceleistung wie in den Clever for Kids-Verträgen als Point-of-Care-Zuschlag.
Und wie teuer ist das?
20 Euro.
Okay. Und das wenn die... Ja, wenn die nicht in so einem Vertrag sind, also...
Nee, ich mache das nicht über Clever for Kids, sondern so angelehnt an, wie Clever for Kids das aufgebaut hat. Ich sage den Eltern halt, wenn wir jetzt gucken, wann ihr Kind hat 3 Tage Fieber, wir können jetzt 3 Stunden auf den Urin warten, wir können aber auch gucken, ob der Entzündungswert niedrig ist, dann ist eine Nierenbeckenentzündung relativ unwahrscheinlich. Einziger Nachteil ist, kostet halt 20 Euro, dann sagen sie, machen sie.
Und naja, oder wir schicken das abgenommen.
Oder ins Labor, natürlich.
Labor, das dauert dann einen halben Tag, ja.
Genau, und müssen halt richtig Blut abnehmen, hat noch keiner gemacht. Also ich bin seit 2000, also gesamt 24 haben wir geigelt. Ich habe es vorher halt einfach nur bei die Kasse abgerechnet. 1,20 Euro kriegt man, 2,40 Euro kostet es. Ne? Da kann man die Rechnung ja aufmachen. Und seitdem haben wir, keine Ahnung, ein paar hundert CRPs für 20 Euro. Sieht in der unternehmerischen BWL-Bilanz deutlich besser aus, wenn man das für 20 Euro. Und sie machen alle mit. Ne? Das ist halt immer so ein bisschen, man muss sich immer frei machen davon, dass Verkaufen was Schlechtes ist. Das ist so wie mit Plus Optics. Ne? Ich hatte lange Zeit eine MFA in meiner Anfangspraxis gehabt, die fand Verkaufen einfach doof. Und Plus Optics hatte sie sowieso nicht verstanden. Und ich habe mich im Nachbarzimmer mal geärgert, wenn sie zu den Eltern sagte, wir haben da ein digitales Sehscreening, möchten Sie das haben? Und dann haben die gesagt, wofür? Und dann sagt sie, weiß ich nicht. Und dann hat sie gesagt, so. Und das hat mich lange geärgert. Ich hatte aber immer wenig Zeit, mich darum zu kümmern. Und da habe ich so viel Geld liegen lassen. Und wenn man den MFAs einmal erklärt, dass man Kindern eventuell da die Sehkraft auf einem Auge rettet, wenn man die frühzeitig findet, und die dann nachher mit beiden Augen gucken können und die das verstanden haben und man das den Eltern rüberbringen kann, dass wir, wenn ihr Kind ein Mikroschielen hat oder eine Anisometropie und dass ihr Kind dann nachher mit beiden Augen gucken kann und nicht den Rest des Lebens auf einem Auge faktisch blind ist, dann verstehen die auch, warum das 35 Euro kostet und das verdammt gutes Geld ist, was man investieren sollte. Und dann hat man auf einmal Quoten 60-80% plus Optics bei jeder Vorsorge mit dabei bis zur J1.
Also 35 Euro nehmt ihr dafür.
Weil die Verträge sind ja immer so, vor 10 Jahren wurde mal 20 Euro festgelegt und seit 10 Jahren hat sich der Preis nicht mehr geändert. Der war damals schon scheiße, weil wir hätten damals schon 25 geigelt und jetzt ist 10 Jahre später, wir haben immer noch 20 Euro in den Verträgen, deswegen bin ich in den Verträgen ausgetreten. Ich bin in keinem Selektivvertrag mit drin. Wir werden jetzt im April wieder die großen Vorsorgen anbieten, gibt es komplett als Igel. Dann hatte ich, weiß nicht, ob Markus mit euch über Jugendarbeitsschutz...
Ja, die Jugendarbeitsschutzuntersuchung, genau, da hatten wir auch nochmal, das wäre auch eine Frage gewesen, wie ihr das jetzt macht. Ja, wir wollten das jetzt auch umstrukturieren in der Praxis. Meine Kieler Kollegen machen da leider nicht so richtig mit, wie ich auch aus dem Qualitätszirkel gehört habe, genau. Aber da haben ja schon über den BVKJ tatsächlich die Nordrhein-Westfalen ganz gute Bögen auch dafür, tatsächlich für die Eltern, habe ich jetzt mal rausgesucht.
Also wir nehmen Abdingung mit Faktor 5, 116,35 Euro, glaube ich. Und jetzt kommt es ja wieder los. Die ersten zwei haben wir schon gemacht. Die anderen sind egal. Also jeder muss für seine Praxis rechnen und die, die es für umsonst machen, machen bei uns die Hausärzte auch. Aber die sind in 5 Jahren alle nicht mehr da. Die Hälfte der Hausärzte von den 96, die wir haben, sind über 60 und die Anfrage waren vor 3 Jahren. Das heißt, nachbesetzt seit drei Jahren keiner. Das heißt, die Hausärzte haben bald noch nicht mal mehr Kapazitäten für ihre Altenheime. Die werden Teufel tun und irgendwelche Jugendarbeitsschutzuntersuchungen von 10 Seiten ausfüllen. Von daher, ich arbeite nicht für Geld von vor 40 Jahren.
Das stimmt. Finde ich auch richtig gut. Und du sagtest gerade, große Vorsorgen wieder anbieten. Also du meinst dann ab U10 wahrscheinlich. Und die igelt ihr alle?
Genau. Also wir haben sie also momentan sind die seit einem Jahr ungefähr draußen, weil ich nicht mal die Kapazitäten hatte, die kleinen Vorsorgen zu machen. Man kann sich das ja auch relativ gut ausrechnen, muss halt mal jemand machen. Ich habe das im BVKJ-Forum und auch in meinem Mastermind-Forum habe ich das mal ausgerechnet. Für jede 10 U3 braucht man halt eine U4, U5, U6 sind 3. Das heißt, man muss schon für jede 10 U3 30 U4 bis U6 anbieten und dann das Ganze nochmal U7 bis U9. Wenn man das dann hochrechnet, dann kann man sehr genau ausrechnen, wie viel U3 man nehmen kann und wie viel Plätze für andere Vorsorgen man dann braucht. Und dann merkt man sehr schnell, wenn man hochrechnet, also wir haben jetzt 230 U3 im Quartal als Maximalkapazität angegeben und dann habe ich schon ein Defizit von 200 zu wenig Plätze für U7 bis U9. Da fallen natürlich immer ein paar raus und es schiebt sich und machen hier und da. Aber rein rechnerisch, wenn wir 230 U3 machen würden, hätten wir zu wenig Vorsorgen im älteren Segment.
Wie viel U3? Gut, aber du hast ja mit den U3 auch neue Patienten, die du generierst, ne? Ja,
U3 ist das Wichtigste. Nur U2
ja, eben, wollte ich gerade sagen.
U2 bis U6 verdient das meiste Geld. Also in einem Jahr wird, keine Ahnung, 1,8 oder so. Ich habe das auch mal ausgerechnet, ist aber 2 Jahre her. Also mit allen Igelleistungen und so weiter. Da, wer eine U3 wegschickt, der ist betriebswirtschaftlich. Nee. Hat er was verstanden, ja.
Ja.
Und igelt ihr, also ich weiß nicht, bei uns ist die MEN-B-Impfung übrigens schon Kassenleistung, also ihr verdient nichts mehr. Und wie ist das, macht ihr Hüftsonographie, macht ihr ja wahrscheinlich ganz normal bei einer U3, gehört dazu, ist mit drin. Macht ihr eine Nierensono, also die ist bei uns quasi, die ist bei uns jetzt quasi nicht mehr mit drin, die igeln wir mittlerweile.
Ja,
okay. Igelt ihr bei U4. Und so an Gesprächsangeboten, das würde mich nochmal interessieren. Es gibt ja super viel dieses Beratende. Also es gab ja auch letztens, ich habe auch einen interessanten Podcast mit dem Chef der Techniker Krankenkasse gehört. Da ging es darum, dass selbst er meinte, ja, der Mensch, der halt quasi am nächsten am Patienten dran ist, der am meisten berät, verdient halt am wenigsten Geld. Und wir beraten ja eigentlich ununterbrochen und es wird ja nicht abgebildet. Ich kann jetzt 10-mal nacheinander, kann ich nicht die 04230 abrechnen. Wie macht ihr das? Also genau, igelt ihr das auch noch an Gesprächen oder nicht?
Erstmal finde ich total witzig. Ich weiß leider nicht mehr die Quelle, wo es herkam. Die Krankenkassen sehen ja nur unsere Abrechnung. Und ich glaube, es war der Chef der Techniker, der gefragt hat, was macht ihr denn nach 11 Uhr in eurer Praxis, weil dann seid ihr ja durch. Mhm. Weil das sind die Ziffern, die die sehen und die denken, ab 11 Uhr sitzen wir rum oder gehen Golf spielen, weil mehr haben wir ja nicht abgerechnet. Das ist das Grundproblem, dass sprechende Medizin sich nicht lohnt und selbst die 04230 ist ein Stundenlohn, der ist sowas von unterirdisch schlecht, dann verdient jeder Klempner besser. Wir haben Gesprächstermine. Wenn ihr jetzt bei uns guckt, wenn ihr ein ADHS- oder Neurodermitis-Gespräch haben wollt, da habt ihr 3 bis 4 Monate Wartezeit. Die Leute buchen dann teilweise zwar den Akuttermin, weil es am Ende ist die gleiche Zeitfenster, aber wir werden das irgendwann anfangen, wenn wir jetzt merken, das nimmt Überhand, auch unsere Patienten da so ein bisschen zu erziehen, ne, dass das jetzt kein Akuttermin ist und bitte buchen sich einen neuen und dann schickt man die halt wieder weg. Machen wir noch nicht. Noch sind wir gerade so im Übergang und wenn wir so groß sind, wie wir werden wollen, dann kann man da auch eher mal ein Auge zudrücken. Aber wenn es tatsächlich Überhand nimmt, dass das missbraucht wird, dann werden die Eltern das auch merken. Aber wir haben halt nur begrenzte Gesprächstermine offen und die Wartezeiten darauf sind halt jetzt schon so, wie der Bedarf halt ist. Ne? 3-4 Monate auf einen Gesprächstermin ist jetzt eher, kann man ja bei uns gucken online. Die sind ja alle, es gibt ja fast nichts, was du bei uns nicht online buchen kannst.
Und der Gesprächstermin, den igelt ihr dann? Also den rechnet ihr dann quasi? Nee, den macht ihr ganz normal. Alles gut.
Mhm. Ja. Mhm. Ich habe keine Igelleistung im Sinne von, wollen Sie ausführlich mit dem Arzt reden, dann. Das lässt sich, glaube ich, wirklich schwierig abbilden, weil im GKV-System darf man ja nichts igeln, was
in der Pauschale mit drin ist, sozusagen.
Ja, eben, das darfst du nicht machen. Aber sowas macht ihr ja sicherlich auch über Sozialpädiatrie oder Psychosomatik dann, oder?
Ja, genau. Also man muss halt einfach den EBM so ein bisschen verstehen, wie der funktioniert. Und wenn ein Kind einfach adipös ist, dann hat das halt trotzdem immer noch eine emotionale Störung, weil es das mit Essen befriedigt oder eine somatiforme oder in irgendeiner Form eine F-Diagnose, die dann eine Sozialpädiatrie möglich macht. Zur Not, ne, Psychosomatik ist halt ein sehr, also Psychosomatik versuche ich zu vermeiden, weil der Dokumentationsaufwand unverhältnismäßig hoch ist für überhaupt das Geld, was dahinter steht. Und wenn das in der Prüfung kommt, dann fliegt das so gut wie immer raus. Also da müssen echt, da muss man ja einen halben Arztbrief für schreiben, damit ich die 35.100 oder die 110 abrechnen darf. Das steht in keinem Verhältnis. Da schmeiße ich die Eltern nach 10 Minuten raus und mache 2x0 für 2x3x0 und oder dreimal. Allergologie darf man nicht vergessen. Die allergologische Beratungsziffer ist noch eine schöne Ziffer für Kinderärzte. Die sollte man sehr, sehr breit aufstellen. Mein Kind hat Blähungen, mein Kind hat Bauchschmerzen. Da ist immer allergologische Ernährungsanamnese mit dabei. Ne? Meine ganzen Hyposensibilisierungskinder, die bei uns durchlaufen, das ist ja auch bei uns ein Durchlauferhitzer. Wir haben ja super viele Hyposensibilisierung bei uns laufen. Die haben auch einmal im Jahr mindestens 20 Minuten Gespräch mit uns, wie es denn so läuft. Also da, man hat schon Möglichkeiten, man muss sich halt ein bisschen auskennen. Es gibt da als Tipp für alle Kolleginnen und Kollegen, das ist jetzt übergreifend, gilt nicht nur für Kinderheilkunde, es gibt den, ich will jetzt keine Werbung, aber ist eine Werbung, den Abrechnungsfuchs oder Honorar Plus nennt sich das, beides die gleiche Software, je nach Lizenzen. Der liest die Kondata ein, die man generiert, bevor man die Abrechnung an die KV schickt. Dadurch ist das super schnell und der macht zigtausend Vorschläge. Wo hat man die 04221 vergessen? Wo hätte man die 04220 setzen können, weil das Kind noch unter 1 ist, aber es hat eine chronische Diagnose? Wo habe ich meine Möglichkeiten noch, Allergologie abzurechnen, weil der hat eine allergologische Diagnose, aber hat noch kein Gespräch gehabt? Also der haut einem eine Liste an Möglichkeiten raus, an Fehlern raus, an wo man was vergessen hat. Innerhalb kürzester Zeit kann man da sehr, sehr gut und einfach und gut dargestellt seine Abrechnung mit optimieren. Lizenzkosten sind je nach dem, wo man hingeht, bei den PVS-Stellen kriegt man die Lizenzen in der Regel günstiger als vom Hersteller selber. Ich glaube, ich zahle 179 im Monat. Das Geld hat man locker damit gefunden, wenn man Ende des Quartals das einmal drüber laufen lässt.
Aber du musst erstmal die Abrechnung fertig haben.
Nö, du kannst ja jederzeit eine Abrechnungsdatei generieren und drüber laufen. Du musst ja nicht rausschicken.
Okay.
Und kontrollierst du trotzdem die ganze Abrechnung? Also ich glaube, meine Abrechnung ist auch nicht so super, ne? Also meine Chefin guckt sich das schon immer noch an, man wird immer besser, oder hast du jemanden, der die ganze Abrechnung nochmal durchschaut?
Ja, also ich bin ja mittlerweile ein kleiner Großkonzern geworden. Also wir haben ganz viele Hierarchieebenen installiert und ich versuche natürlich alles von meinem Schreibtisch wegzudelegieren. Und ich glaube, das ist das, was man als Unternehmer lernen muss. Man ist ja Freiberufler und Selbstständiger. Und Selbstständiger sagt man immer so schön selbst und ständig. Ich bin auch immer noch ständig am Arbeiten, aber ich werde mehr und mehr Unternehmer, weil ich könnte jetzt theoretisch 3 Monate sagen, ich bin mal weg. Mein Laden würde halt trotzdem laufen, weil alles geregelt ist. Es gibt Hierarchiestufen, es gibt Verwaltung. Ich habe eine leitende MFA, die so das Personal im Blick behält. Ich habe eine Praxismanagerin, die die Gesamtkonstruktion im Blick behält. Wir haben im Team einen Bereich Empfang mit einer leitenden Position. Dann im Akutbereich haben wir eine leitende Stelle, die Untersegmente hat. Dann im Ausbildungsbereich wiederum. Also wir sind quasi in so einem Organigramm sehr stark strukturiert aufgebaut. Und das führt natürlich dazu, dass auch viel Arbeit wegdelegiert werden kann, die man nicht selber machen muss. Wir bauen aber auch aus. Also noch guckt meine Praxismanagerin die Abrechnung durch und ich gucke mit ihr dann drüber. Aber wir bilden jetzt auch 1 bis 2 Abrechnungsexpertinnen noch aus. Meine Ärzte sind alle auf dem BVKJ-Kurs Abrechnung von Markus Heidemann gewesen und von Herrn Batetzky. Also super, kann ich nur allen Kollegen empfehlen, wenn ihr nicht da wart, auf jeden Fall hinfahren. Das lohnt sich. Das ist ein absolut super Top-Kurs. Dann müssen alle meine Ärzte durch, auch gerne, auch von mir bezahlt übrigens. Wir haben dann nachher Fachpersonal, das dann quasi kontrolliert und optimiert, dass da nichts vergessen wird.
Und wie viele angestellte MFAs hast du dann insgesamt?
Ich habe jetzt tatsächlich, weil wir so schnell wachsen, habe ich jetzt nochmal nachgeguckt. Ich habe jetzt noch die Kinder- und Jugendpsychiatrie übernommen, weil das ja auch ein Problem wird. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Bei mir bricht die gesamte Psychiatrie zusammen. Das heißt, dann kurz sagen, da habe ich gesagt, dann löse ich das Problem auch noch. Und das sind ja dann keine MFAs mehr. Aber ich habe 12 MFAs aktuell. Eine kommt noch im Mai dazu. Dann habe ich
Auszubildende wahrscheinlich auch, oder?
3, die vierte kommt jetzt dazu. Dann kommt aber in der Psychiatrie auch noch eine Auszubildende dazu. Ich habe eine ukrainische Rechtsanwältin, die wollte ich eigentlich im Backoffice haben, aber das ist nicht so der Platz, wo das, glaube ich, funktionieren wird. Aber die geht total auf, gerade am Empfang. Das heißt, als Quereinsteiger wird die im Empfang ganz groß werden. Da können wir auch über Teambuilding, können wir auch gleich nochmal reden. Das ist, glaube ich, auch ein Riesenerfolgsfaktor bei uns, was das angeht. Aber die ist auf jeden Fall super.
Und das heißt, du konntest als Pädiater jetzt einfach tatsächlich auch jemanden anstellen, Kinder- und Jugendpsychiatrisch, der dann in der Praxis Räume hat für die ganzen Gespräche und Testungen, oder was machen die auch?
Ja, ich bin ja MVZ jetzt, ich darf
ja
alles.
Ja, genau, meine ich ja.
Das ist das Schöne daran. Genau, ich habe jetzt dann, wir haben so ein, wenn man uns mal googelt, da wir sind so ein L-Gebäude und ich habe, die eine Seite ist ja schon meine. Und jetzt auf der anderen Seite wollte ich eigentlich das gesamte Gebäude nehmen. Das hat mir mein Vermieter leider nicht gegeben, weil der halt als regionales Versorgungszentrum einen anderen Auftrag hat, als nur die Kinder zu versorgen. Deswegen haben wir nur eine Etage da noch zusätzlich gekriegt für die Psychiatrie. Aber das sind nochmal 330 Quadratmeter. Und wenn die fertig ausgebaut sind, dann kann die Psychiatrie einziehen.
Genau, du sagst es, Teambuilding würde mich auch interessieren. Ich meine, hier gibt es ja überall die Probleme, es gibt irgendwie keine MFAs, sie kündigen, sie, wie auch immer. Also es ist super schwer, überall gibt es Aufrufe. Wir haben in der Praxis mittlerweile auch so ein paar Studentinnen, das läuft auch super, die wir so auf Minijob-Basis angestellt haben, Medizinstudentinnen, aber auch so, die da mithelfen und machen, und die bringen auch gute Stimmung, habe ich auch das Gefühl. Die sind total motiviert, die sind irgendwie nett, und man muss ja auch ganz klar sagen, wenn man jetzt wirklich jahrelang MFA ist und da vorne immer am Tresen sitzt und die Eltern werden anspruchsvoller und man wird auch vielleicht beschimpft und es ist einfach super anstrengend. Ich finde es auch total wichtig, dass da immer mal wieder andere Leute sind, auch mit Motivation und die irgendwie Bock aufs Arbeiten haben und nicht, ich glaube, man resigniert vielleicht schon irgendwann, ne? Egal wie stabil man ist, wenn es einfach zu viel wird, ne? Und das wäre ja auch eine Frage, wie du dein Team da so ranschaffst, aufbaust, lockst.
Genau. Ja, das ist ja im Prinzip das Grundproblem. Man sagt ja immer Fachkräftemangel. Es gibt einen Zukunftsforscher, ich habe jetzt leider den Namen gerade nicht parat. Der hat in seinem Buch prognostiziert, 2030 haben wir Vollbeschäftigung mit 5 Millionen offenen Stellen. Das heißt, das, was wir jetzt noch Fachkräftemangel nennen, heißt 2030 dann War for Talents. Also der Krieg um Talente. Mhm. Und ich sage immer, die Fachkräfte sind ja da. Mhm. Die arbeiten halt nur nicht bei mir. Mhm. Und ich muss die dazu finden. Und wir sind da relativ gut geworden. Das ist natürlich ein Stück weit das, warum ich meine Praxis so gebaut habe. Also wer meine Praxis noch nicht gesehen hat, kann ja mal auf kinderarzt-kuxland.de gucken. Die Bilder sind mittlerweile drin. Wir werden jetzt auch demnächst noch einen 3D-Rundgang da reinstellen, dass man mal wirklich so durch unsere Praxis laufen kann. Das Ganze ist durch meinen Bruder als Konzept entstanden. Mein Bruder ist ein sehr, sehr talentierter Industriedesigner. Mit Sicherheit, jeder, der Kinder hat, hat auch schon Sachen von ihm. Pucki-Laufrad zum Beispiel oder die Weihnacht-Wärmepumpe, die klassische, die jeder sieht, sind von meinem Bruder. Also der hat es verstanden. Und mit dem haben wir quasi, als wir das Problem hatten, ich werde groß, ging es halt immer darum, alle Patienten sagen halt, ja, aber sie werden mich doch weiter behandeln, weil ich war halt eine Personenmarke. Der Kinderarzt, zu dem alle gegangen sind, den fanden sie alle gut. Und jetzt kommen auf einmal andere, aber ich will halt zu dem, den ich kenne. Und das ist quasi, was wir jetzt gebaut haben, ist eine Bildmarke, ne, Kinderarzt Kuxland. Und die steht halt für Qualität. Das heißt, die jetzt zu uns kommen, dafür stehe ich dann halt eben, dass die Eltern genau die gleiche Qualität bei uns erhalten, eben von meinem anderen Personal, genau wie bei mir, und dass nicht mehr ich der bin, für den das Ganze steht, sondern eben die Marke. Und dann haben wir halt ein Leuchtturmprojekt gebaut. Das ist super toll für Kinder. Wir sind ja so eine Unterwasser-Zauberwelt. Ich habe mir einen 6 Meter Wal unter die Decke geschraubt. Wir haben eine LED-Decke. Das sieht alles so aus, als ob man auf dem Meeresboden steht. Ein 1000-Liter-Aquarium. Wir haben eine richtig tolle Kaffeemaschine für ganz, ganz wenig Geld kriegt man richtig guten Kaffee. Das haben auch viele Kollegen nicht verstanden, warum wir das gemacht haben. Aber am Ende ist das ganze Ding gebaut worden für mein Personal. Also nicht für die Kinder, sondern ich habe es für mein Personal gebaut. Erstens, damit wir eine Strahlkraft haben, damit es, wenn sich jemand überlegt, warum soll ich denn zu dem gehen, dann ist es einfach ein Unterschied, ob ich in irgendeine Arztpraxis gehe, dann steht da mal ein Zug, mal ein Schiff, mal ein Lenkrad, mal ein Segel, mal ein Bild von Janosch an der Wand. Und bei uns hat man halt so einen Kinderspielplatz. Das ist halt ein Unterschied. Es macht gute Laune. Es macht bei den Eltern gute Laune. Und gut gelaunte Eltern sind natürlich deutlich netter zum Personal. Und Eltern, die netter zum Personal sind, machen netteres Personal. Und dann hat man wieder fröhlicheres Personal. Und das führt dann wieder zu erhöhter Arbeitszufriedenheit. Also das ist so ein Kreis. Bei uns geht es ganz, ganz viel um Wertschätzung, beim Personal zu gucken, dass man jeden an den Platz setzt, wo er wirklich optimal aufgeht. Die haben sehr, sehr wenig Vorgaben, relativ frei im Handeln. Die haben sehr, sehr hohes Spektrum an Aufgaben. Also es ist nicht nur Liege abwischen, reinsetzen, sondern die machen alles, was irgendwo nicht ärztlich 100% ja gemacht werden muss, delegieren wir weg. Wir sind zum Beispiel jetzt dabei, der nächste Plan ist 2 MFAs zu Asthmatrainern auszubilden. Eine kommt im Mai, die wir anstellen, ist Asthmatrainerin und dann wird DMP komplett auf MFA-Ebene ausgelagert. Das schafft wieder Freiräume im ärztlichen Segment und nur wenn Medikation geändert werden muss, guckt halt mal ein Arzt da rein. Das heißt, wir haben eine sehr, sehr hohe Patientenversorgung auf einem sehr hohen Level, aber schaffen trotzdem weitere Arztzeit, die dann wieder mehr Patienten zur Verfügung steht, die Bedarf haben. Genau, und das ist halt das, wie wir Personal suchen. Wir haben jetzt MFA-Suche wieder gestartet. Wir hatten 2, jetzt suchen wir nur noch eine und ich glaube aktuell 30 Bewerbungen seit einer Woche ungefähr. Ja, krass. Und ja, cool. Wir sind beim Ärztesegment ist es natürlich ein bisschen schwieriger. Ne? Da ist jetzt auch wieder eine Ärztekampagne. Ich lasse jetzt aktuell eine Bildkampagne gegen eine Videokampagne laufen. Mal gucken auf Facebook, was da so die Nase vorn hat. Da ist relativ viel im Hintergrund passiert. Die Webseite haben wir ja schon komplett neu machen lassen von einem super Profi. Er hat richtig gute Arbeit gemacht. Dann die Recruiting-Seite lassen wir von jemand anders machen. Da ist dann so WhatsApp-Management dahinter geschaltet. Also auch ein sehr professionelles Backend, damit man nicht 10.000 E-Mails von 100.000 Bewerbungen einzeln per Hand managen muss. Das wird irgendwann sehr, sehr unübersichtlich. Also wir professionalisieren alles auf einem sehr hohen Level. Wir standardisieren sehr, sehr viel bei mir in der Praxis. Also im Prinzip will ich alles einmal durchstandardisiert haben, die gesamten Abläufe. Wir optimieren auch ständig die Workflows. Bei uns zum Beispiel Fehlermanagement ganz, ganz offen. Fehler ist immer proaktiv. Es kriegt keiner einen Kopf abgerissen, wenn er irgendwas falsch macht. Aber wir gucken immer, wie ist der Fehler entstanden und kann man das optimieren, damit das in Zukunft nicht mehr passiert. Wir bauen eine Video-Learning-Akademie für unsere Mitarbeiter, für Ärzte und für MFAs, wo sozusagen alle Prozesse einmal standardisiert auf Video aufgenommen werden. Wie macht man eine LUFU? Wie macht man EKG? Wie macht man die Kaffeemaschine sauber? Wie nehme ich einen Patienten an? Und dann kann das jederzeit immer nachgucken. Neue Mitarbeiter sind quasi schon perfekt angelernt, bevor die bei uns anfangen, wenn die einmal den ganzen Kurs durch haben.
Ja.
Genau.
Und wie machst du das im Team mit solchen Besprechungen? Habt ihr Teamsitzungen? Wie oft macht ihr sowas? Ja.
Also Teamsitzungen haben wir aktuell einmal im Monat. Morgen ist gerade tatsächlich wieder eine von 11 bis 1. Wir haben jetzt gerade hinter uns das erste Mal groß Mitarbeitergespräche. Das werden wir einmal im Jahr im großen Stil machen, dass meine Praxismanagerin und ich quasi als Unternehmensseite und die leitende MFA mit der MFA oder dem Arzt auf der anderen Seite quasi ins Gespräch gehen und da geht es im Prinzip um Wertschätzung. Also es ist nicht so, wir packen alle Dinge aus, die wir gerne kritisieren würden und dann wird einmal eine Liste abgearbeitet, was alles doof gelaufen ist, sondern ganz im Gegenteil, es geht darum, wie fühlst du dich, wie geht's dir eigentlich, bist du angekommen, hast du Schwierigkeiten, können wir dir irgendwann helfen, wo möchtest du hin, wo möchtest du dich entwickeln, können wir dich weiter fortbilden, dann von unserer Seite aus, wie wir sie finden, wie sie im Team angekommen sind. Also wir haben so viel einmal Lob ausgeschüttet momentan in den letzten Gesprächen. Das hat auch ganz, ganz viel Druck genommen. Wir haben natürlich auch trotzdem noch zur Zielsetzung, und das war so ein bisschen das, was mir wichtig ist, wir haben sehr, sehr, wir haben ein hervorragendes Team und wir haben in der Einstellung sehr darauf geachtet, Menschen zu suchen, die eine sehr hohe intrinsische Motivation haben. Wenn man im Unternehmerkreisen unterwegs ist, reden die immer von A, B und C Mitarbeitern. Und wir haben versucht, nur A-Mitarbeiter hinzukriegen. Wir haben so einen Grundsatz beim Einstellen. Wir sagen mal Hell Yes oder Hell No. Das heißt, wenn auch irgendeiner nur ansatzweise zuckt bei irgendjemand im Probearbeiten, weil er sagt, ich weiß nicht, dann sagen wir schon, es war nett, dich kennengelernt zu haben, aber
passt nicht.
Du passt uns leider nicht rein. Und wir haben uns leider auch von 2, 3 hervorragenden MFAs trennen müssen. Nicht, weil die als MFA schlecht waren, sondern weil insgesamt vom Konzept her das Ganze in unserem Unternehmen nicht gepasst hat. Die werden super überall anders Platz finden und hervorragende MFAs da sein. Aber wir suchen halt, oder wir sind ein sehr, sehr schnell, eigentlich sind wir ein Startup. Am besten mit einem Startup vergleichen. Wir machen vieles, vieles anders. Meine ganze Struktur, ich habe ja ein MVZ nicht nur gebaut, ich habe ja auch eine ganze Struktur daneben gebaut. Ich habe ja auch eine Holdinggesellschaft daneben gebaut, wo alle gesagt haben, das geht nicht. Die Ärztekammer sagt, das geht nicht. Und geht doch. Wir haben es gemacht. Allerdings war das so, also KV hat das nicht verstanden, was wir gemacht haben. Die APO-Bank hat das noch nie gesehen. Der Kredit hat 3 Monate gedauert, bis der durch war, weil die das nicht kapiert haben, was wir da gebaut haben. Das wird, wenn wir jetzt das Proof of Concept geliefert haben und in 5 Jahren oder in 2 das alles super läuft, wird das irgendwann für größere MVZ sicher ein Standard werden, das so zu machen. Aber noch sind wir da auf dem Neuland unterwegs.
Ja, aber krass.
Ich sag mal,
also ich wollte nur einmal fragen, wie du das sagst mit den Mitarbeitergesprächen, mit dem Lob und so, es hört sich ja super professionell an, natürlich auch total gut. Das lernt man ja auf keinen Fall im Studium. Nein. Entweder bringt man das mit oder hast du das zu spezielle Kurse belegt, habt ihr einen Supervisor? Also ich habe mal ein Jahr lang in der Kinder- und Jugendpsychiatrie gearbeitet.
Ja.
Da war das halt so mit Basisteam, Supervision einmal im Monat. Das war richtig cool, davon profitiere ich heute noch. Ja. Und bei dir hört sich das so... ja, auch relativ strukturiert an. Oder macht ihr das, schüttelst du es so aus dem Ärmel?
Also sagen wir mal so, ich bin 2014 ja mit meiner Praxis gestartet und habe dann so den Nackenschlag gekriegt, den fast alle Unternehmer, die starten, nach 3 Jahren kriegen, wenn man auf einmal die erste Steuererklärung vom Finanzamt abgearbeitet kriegt und dann fehlen auf einmal, sie haben ja mehr verdient, wir hätten gern, bei mir waren 20.000 von ihnen wieder, aber dann ist ja dann das nächste Jahr auch noch, was sie schon abgearbeitet haben, da sind ja dann nochmal 20.000, dann haben wir die auch nochmal wieder und dann können wir die Vorauszahlung haben. Insgesamt wollte das Finanzamt 66.000 innerhalb von 4 Wochen haben. Die hatte ich natürlich nicht. Meine Volksbank hat gesagt, du bist insolvent, wir bezahlen das nicht. Und die APO-Bank hat mein Haus finanziert, hat gesagt, finde ich doof, aber machen wir halt mit. Und da bin ich dann halt Unternehmer geworden. Und ich habe schon immer mich in vielseitigen Bereichen auf YouTube, auch bei anderen Bereichen umgehört. Und das ist so mein, wenn ich Freizeit habe, wenn ich im Auto sitze, ich höre irgendwelche Podcasts oder eben auf YouTube von Unternehmern aus allen Bereichen, auch zu allen Themen. Ganz, ganz viele Ideen. Jetzt Simon Sinek zum Beispiel aus Amerika, ein super Personalentwickler, der also von allen Bereichen, wie man Geld macht, Strukturen baut, Unternehmen aufbaut. Also das, was ich mache, das haben Unternehmen ja schon vor 10 Jahren verstanden oder länger und machen das. Und ich kopiere das jetzt einfach nur mit meinem eigenen Twist und Touch. Und ich habe natürlich sehr, sehr gutes Personal. Also meine Praxismanagerin ist meine ehemalige Auszubildende, meine allererste. Und die war damals ein Rohdiamant und die ist sowas von raketenmäßig durchgestartet. Man nennt das dann Intrapreneur. Ich bin ja so ein Entrepreneur, der so ein bisschen mit Risiko dann quasi als Unternehmer ins Volle geht. Und sie ist aus dem Unternehmen heraus einfach das, was ich bin, nur eben ohne das Risiko. Und sie lebt für den Laden und am Wochenende, am Sonntag, wenn einer krank wird, dann schließt sie sich mit auf WhatsApp mit unserer leitenden MFA zusammen. Die sagen Termine ab und gucken, wie sie das hingeschoben kriegen.
Ja, cool.
Die kommt in ihrem Urlaub, ohne dass ich sie jemals darum bitten würde, geschweige denn das erwarten würde, kommt die hier hin und kontrolliert, ob alles läuft und regelt Sachen, wo ich denke, hättest du aber nicht müssen. Genau. Ja, und
arbeiten Sie bei dir auch im Homeoffice? Also ist das auch möglich?
Also meine
Leitenden, die sagen sonntags Termine ab, dann machen die es von zu Hause oder wie?
Genau, die haben alle einen Laptop mit Terminal-Server Zugang, allerdings auf freiwilliger Basis. Die haben mich gefragt, ob sie den haben können. Ich hätte das niemals von denen erwartet. Mhm. Meine Praxismanagerin, ist mittlerweile völlig außerhalb der MFA-Strukturen, wird auch komplett anders bezahlt als irgendwelche MFAs. Das ist eben das Schöne, man kann im Unternehmen halt auch Karriere machen, ja, und wenn das Unternehmen wächst, wachsen auch die Leute mit, genau wie meine leitende MFA, die hat in 3 Monaten 2 Gehaltssprünge von Stufe 3 auf 4 auf 6, weil sie einfach so top ist, dass ich gesagt habe, du bist völlig unterbezahlt, das macht überhaupt keinen Sinn. Und die hat mich jetzt auch gefragt, wenn mein Kind krank ist, bin ich zwar zu Hause, aber kannst du mir nicht so einen Fernzugang, da kann ich zu Hause schon mal ein paar Sachen, die ich noch auf dem Schirm habe, abarbeiten. Mhm. Ich sage, würde ich niemals erwarten, aber wenn du das haben willst, dann ruft die Technik an, die macht dir das.
Ja, aber das klingt halt eben, also so gut, man kann ja gar nicht, also man freut sich natürlich irgendwie einmal über Lob, ne? Aber auch, weil man finanziell sieht irgendwie, oh Mensch, keine Ahnung, da kann ich doch noch ein bisschen mehr machen. Und wenn man selber merkt, wie selbstwirksam man ist, ne? Ja. Das ist, glaube ich, so wichtig. Und natürlich ist es aber so, wenn man selber als derjenige ist, der Unternehmer ist, überhaupt kein Geld dafür hat, ist natürlich auch schwierig, ne? Also so, ich glaube halt, du machst es genau richtig. Und wenn jetzt junge Kollegen sollten wahrscheinlich bei dir alle mal hospitieren, bevor sie irgendwie eine Praxis
haben. Sehr gerne.
Genau, und ich muss, also wir haben noch so 5 Minuten, dann müssen wir auch schon quasi aufhören. Ja. Also müssen wir nicht, aber dann meistens hören irgendwie die Leute nicht mehr zu, wenn es länger als eine Stunde geht. Aus Erfahrung.
Ja.
Genau. Gibt es noch irgendwie so, Jessica, noch eine Frage, die ganz wichtig ist oder bei dir auch etwas? Das ist alles so spannend. Ich kann mir auch vorstellen, dass wir noch einen Podcast machen, weil ich habe viele Sachen gar nicht gefragt, weil es nicht reinpasste. Aber ich fand es einfach so interessant und auch mal aus so einer anderen Sicht. Auch dieses, die Hausärzte, die jetzt noch vieles machen, die gibt es irgendwann nicht mehr und man muss selber Sachen ändern. Ich sage das auch immer und ich bin da so bei dir und finde es so gut, wie du das durchsetzt. Aber genau, nochmal so, keine Ahnung, irgendwelche Dinge, die noch ganz wichtig sind, die du unbedingt loswerden willst, Michael, oder Jessica, eine Frage, die du unbedingt noch hast? So?
Also ja, was ich gerade nochmal fragen wollte, tatsächlich, wie du das denn empfindest, diese Verantwortung zu haben. Also ich teile mir das ja mit einer Kollegin zusammen, wir haben 2 Sitze und auch noch 2 Weiterbildungsassistenten und sowas, da hatten wir schon mal gesprochen. Ich bin eigentlich tatsächlich gut, nun habe ich auch noch 3 Kinder hier zu Hause rumlaufen, manchmal schon ganz froh darüber, dass ich das nicht alleine machen muss, also diese Verantwortung zu tragen und auch dieses ganze Manage. Es kommt ja jeden Tag irgendeine neue Baustelle dazu. Genau, das würde mich mal interessieren.
Also man braucht halt, wenn man Unternehmer wird, dann gehört das Risiko dazu. Das Managen ist natürlich was ich delegieren kann. Also ich versuche alles von meinem Schreibtisch loszuwerden. Ich bin jetzt in der Phase, also MVZ werden mit einer Struktur gründen, die ich gebaut habe. Also das war eklig. Also es ist so viel Arbeit und so viel Bürokratie und so viel Hindernisse und also man muss das wollen, aber ich würde keinen anderen neben mir haben wollen, weil wenn man 2 Entscheider hat, dann kann man sowas nicht machen. Das funktioniert nicht, weil ich sage, ich will einen 6 Meter Wal unter die Decke, der kostet 35.000, dann kommt der 6 Meter Wal dahin oder 20.000, ich weiß nicht, ob es 20.000.
Nur 20.000, na dann.
Genau. Wal dahin und wenn der jemand anders sagt, nee, will ich aber nicht, der ist halt so teuer, dann steht man da und hat einen Putt und dann kommt da nichts und dann passiert auch nichts. Also wenn man sowas baut, dann einer die Verantwortung und alle anderen sind quasi Weisungsbefugte und können in der Struktur arbeiten, aber es muss einer vorne die Richtung angeben. Dann funktioniert das Ganze. Ich glaube, in so einer Gemeinschaft, das ist wie mit der Ehe, ne? Also wenn man sagt, ich will irgendeinen Urlaub auf den Malediven und die Frau sagt, nee, aber ich will Skifahren, dann wird es schwierig und man landet in Tirol und am See und beide haben nicht das, was sie wollen. Ich weiß es nicht, also da muss man mal gucken.
Ja, okay.
Ansonsten vielleicht noch, also ich habe, wenn es wirklich Unternehmer gibt unter den Ärzten, die wirklich entweder sagen, ich will das machen oder ich bin schon dabei, ich habe ein kleines Forum schon seit 1,5 Jahren für unternehmerisch denkende Kinderärzte gegründet. Pediatric Mastermind heißt das. Mich anschreiben, wenn man rein will. Das ist offen, also geschlossene Gesellschaft, aber auf Einladung kommt man rein. Man fliegt halt auch wieder raus, wenn man nicht sich da beteiligt, weil es kein Wikipedia ist. Aber da gibt es natürlich andere Ideen, die da diskutiert werden. Auch meine MVZ-Strukturen oder so habe ich da groß und breit schon Vorfeld offengelegt. Ich bin auch die ganze Zeit am Überlegen, weil es natürlich, ich habe ja meine gesamte Werdegang mit der ganzen Praxis schon begleitet über einen Blog, der ist zwar auch passwortgeschützt, in PetInform gibt es das Passwort zu finden, kann man auch meinen gesamten Werdegang nachlesen. Also ich war bis jetzt immer sehr, sehr offen im Teilen, weil ich denke, Das ist die Zukunft der Kinderärzte und es wird mit Sicherheit auch Kolleginnen und Kollegen geben, die den ähnlichen Weg gehen. Man muss ja nicht so riesig werden, aber mit der Einzelpraxis wird es halt nichts. Deswegen bin ich gerade am Überlegen, ob ich das Ganze nicht auch irgendwo in Form von so einem Online-Produkt, Digital-Produkt, Coaching, wie man das auch nennen will, weil ich glaube, eine Richtung werde ich mir vielleicht gesondert, wenn ich irgendjemanden finde, den ich super sympathisch finde und der sagt, du musst mir helfen, das zu machen oder so. Gegen Bezahlung kann ich mir das auch vorstellen, aber das wird sicher nicht meine Beschäftigung werden, weil es sehr, sehr anspruchsvoll und es kostet sehr viel Zeit. Aber so ein Online-Kurs habe ich in Grundzügen schon mal angedacht und so die ersten Dinger mal aufgeschrieben. Vielleicht kommt da irgendwas in Zukunft, wie man skalieren kann mit einer Kinderarzt.
Ja, wäre total gut, wäre total spannend. Würde mein Mann sich vielleicht auch mal angucken. Der tickt, glaube ich, ein bisschen ähnlich. Der ist kein Arzt, Gott sei Dank.
Ja. Manchmal ganz gut, wenn man Außenseiter, also der Input, der mich am meisten weitergebracht hat, kam eben nicht von Ärzten, weil die denken nicht Betriebswirtschaft.
Nee, genau.
Ich erzählt habe, was ich mit meiner Praxis vorhab, die haben alle den Kopf geschüttelt und gelacht. Mittlerweile lacht keiner mehr. Wenn man mit Unternehmern redet, ist das genau das Richtige. Also da hilft dieser Input von außen sicher ein guter Ansatz. Der ist hilfreich.
Ja, also genau, wir reden jetzt fast eine Stunde. Das war super spannend und ich finde es, also es ist noch größer, als ich dachte, da dein Projekt. Und wie du denkst, das finde ich auch irgendwie toll. Auch, dass man mal. Bei uns ist ja immer, also mein Mann sagt immer, wir sind in der Ethikfalle. So,
ja,
ne?
Ja.
Genau, er sieht auch, wie ich arbeite und gut, dachte, ja, der bringt es Spaß und man kümmert sich und man macht und man tut und man sagt, oh, man kann es doch nicht machen, geht einfach, es ist ein Kind und so. Ja, aber letztlich, gut, das werden nicht noch ewige Generationen so weiterführen, wahrscheinlich keine. Und von dem her finde ich dein Vorgehen voll gut, weil es auch so zukunftsträchtig klingt. Du klingst auf jeden Fall sehr positiv. Genau, ja, also ich würde mich ganz herzlich bedanken. Ich fand es super spannend und wir würden bestimmt da nochmal drauf zurückkommen, uns mit
dir
auszuschließen.
Ja. Also ich sage auch herzlichen Dank. Ich fand es auch sehr spannend, das mit der Hospitation, das überlege ich mir tatsächlich mal. Vielleicht komme ich da mal drauf zurück. Genau, und das mit so einer Beratung, das habe ich auch schon gedacht. Das wäre vielleicht wirklich was du gut machen könntest tatsächlich, in welcher Form auch immer. Ja. Vielen, vielen Dank erstmal.
Also hospitieren, wer mal reingucken will, ich bin da sehr, sehr offen. Dadurch, dass ich momentan viel im Hintergrund bin, habe ich auch eine relativ, also ihr habt zwar viel auf dem Schirm, aber ich habe trotzdem eine relativ freie Zeiteinteilung. Also falls irgendein Kollege oder Kollegin da Interesse hat, einfach anschreiben, mal reingucken, ist überhaupt kein Problem.
Wir machen auf jeden Fall Werbung, also mit dem Podcast und genau, gucken wir selbst, glaube ich,
sehr
auch.
Gerne.
Gut, dann erstmal, genau. Super.
Tschüss. Vielen Dank, hat Spaß gemacht.
Vielen Dank fürs Zuhören. Nächsten Monat geht es weiter und wir freuen uns über euer Feedback und Gastvorschläge. Schreibt uns einfach eine Mail an team@gesundheitszone.info oder diskutiert mit im forum.gesundheitszone.info. Bis nächsten Monat.